Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich herzlich willkommen. Vor 76 Jahren wurde in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die Kapitulationserklärung unterzeichnet und der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Da die letzten Unterschriften erst in den Morgenstunden des 9. Mai unter den Kapitulationsvertrag gesetzt wurden, gilt in Russland der 9. Mai als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland und Ende des großen Vaterländischen Krieges. Heute nehmen wir uns das Datum zum Anlass, um über Militär und Religion zu sprechen, über Frieden und ob er bewaffnet sein muss. Zwischen 8 und 11 Millionen sowjetische Soldaten sind im Zweiten Weltkrieg umgekommen. An sie und den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland wird im Treptower Park in Berlin erinnert. Im Mai 1949 wurde dort ein monumentales Ehrenmal errichtet. Eine große Parkanlage mit steinernen Sarkophagen gefallener Soldaten und der alles überragenden Skulptur »Der Befreier«. Auf einem künstlich angelegten Hügel steht die 12 Meter hohe Figur eines Soldaten mit Schwert in der rechten Hand und einem Kind auf dem linken Arm. Mit seinen Stiefeln zertritt er ein Hakenkreuz. Heldenkult, sowjetischer Monumentalkitsch oder wichtiger Ort der Erinnerung? Wir haben Stimmen von Besucherinnen und Besuchern der Anlage eingeholt.
Ich finde den Ort ästhetisch sehr schön. Natürlich mag ich ihn auch aus geschichtlichen Gründen gern. Und also es bedeutet für mich Ort des Gedenkens an die Opfer und auch der Ort, der die Befreiung symbolisiert. Es sollte auch viel mehr darauf aufmerksam gemacht werden. Ich kenne viele Berliner, die noch gar nicht hier waren oder die gar nicht wissen, dass es diesen Ort gibt.
Auf jeden Fall muss man den Ort weiter erhalten, also weil es doch ein schöner Ort ist, auch jetzt mit den Familien herzukommen, um sich mal zu erinnern, was damals passiert ist.
Wenn man liest, dass die Sowjetunion alleine 25 Millionen Tote hatte, man muss sowas schon immer im Kopf behalten.
Wenn man da die Statue anguckt, sieht man ja auch darunter das zerschlagene Kreuz der Nazis. Also es ist sowohl ein Ort der Befreiung als auch des Dankes.
Russland hat ja sehr viel dazu getan, dass der Zweite Weltkrieg dann auch mal zu Ende geht. Und deswegen müssen die Kinder das auch wissen, auch wenn sie viele Jahrzehnte davon entfernt sind. Aber es ist wichtig.
Auf alle Fälle ist das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin beeindruckend und einen Spaziergang wert. Viele Jahre lang war der Tag der Kapitulation und des Kriegsendes in Europa eng mit dem Slogan »Nie wieder Krieg« verbunden. Und auch sonst wurde viel für den Frieden demonstriert. Doch seit sich die Bundesrepublik an Auslandseinsätzen beteiligt, hat sich das geändert. Pazifistische Stimmen sind weniger und leiser geworden. Anders in der evangelischen Martha-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. Hier wird nach wie vor über die Abschaffung der Bundeswehr diskutiert. Matthias Bertsch berichtet.
Erz von Femde kann sich noch gut an die 80er und 90er Jahre erinnern. Damals waren Demonstrationen gegen Krieg und militärische Interventionen gut besucht, pazifistische Überzeugungen in der Gesellschaft weit verbreitet. Das sei heute anders, so die gebürtige Niederländerin, die seit über 40 Jahren in Berlin lebt und in der Martha-Gemeinde aktiv ist.
Pazifismus, also wenn es gut ist, wird es als Naivität abgetan. Aber ich merke auch, dass es teilweise misstrauisch beaugt wird. Ne? Also wenn man sagt, wir können auf Rüstung verzichten, man wird in eine Ecke gestellt. Es ist nicht mehr so allgemeine gesellschaftliche Konsens, dass wir abrüsten müssen, dass wir weg müssen davon.
Während in der Politik darüber diskutiert wird, dass die Bundeswehr chronisch unterfinanziert sei und Deutschland mehr für Verteidigung ausgeben müsse, ist die Sichtweise in der Martha-Gemeinde eine ganz andere. Frieden und Sicherheit seien nicht mit mehr Geld für Waffen zu erreichen, ist Pfarrerin Monika Matthias überzeugt.
Ich teile die Einschätzung und auch manche bei uns in der Gemeinde. Unsere Sicherheit wird am meisten durch die Klimakatastrophe bedroht und durch all die Konflikte, die dadurch entstehen. Und von daher geben wir ganz viel Geld für Antworten auf Einschätzungen aus, die ich nicht mehr teile und wo ich denke, wir haben ganz andere Sicherheitsrisiken.
Ungerechte globale Wirtschaftsbeziehungen zum Beispiel oder der Klimawandel, der in ärmeren Ländern Verteilungskonflikte eskalieren lasse, darin ist sich die Pfarrerin mit dem Gemeindekirchenrat einig. Und so hatte die Gemeinde im Herbst Ralf Becker von der Initiative Sicherheit neu denken eingeladen. Die Kampagne der evangelischen Landeskirche in Baden will die Bundeswehr in einen unbewaffneten Katastrophenschutz umwandeln. Militäreinsätze führten selten zu Frieden, so Becker. Zivile Konfliktvermittlung sei langfristig deutlich effektiver.
Wir versuchen wirklich, diese Projekte ins Bewusstsein zu bringen, die es alle schon gibt, die alternativ sind und die wirklich doppelt so erfolgreich sind, ohne Gewalt, wie wenn man versucht, mit Gewalt zu intervenieren. Das ist durch Studien belegt, die also zum Beispiel vom Jahr 1900 bis 2015 460 internationale Konflikte sich angeschaut haben und nachweisen, dass gewaltfreie Interventionen doppelt so erfolgreich sind wie gewaltvolle.
Zivile Konfliktvermittlung statt bewaffneter Einsätze, das ist die Vision der Kreuzberger Martergemeinde. Matthias Bertsch hat sie besucht. Die Ideen, wie Frieden zu schaffen und zu erhalten ist, gehen auch in der evangelischen Kirche auseinander. Bernhard Fellenberg ist seit einem halben Jahr Militärbischof der evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat die Aufgabe, die evangelische Militärseelsorge für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu koordinieren und zu leiten, sowohl in den Kasernen in Deutschland als auch in Auslandseinsätzen. Wie passt das zusammen mit einer christlichen Friedensethik?
Der Friede ist das Ziel unseres Handelns. Und das gilt sowohl für diejenigen in der Kirche, die pazifistisch eine starke Stimme haben, und es gilt auch für diejenigen, die in der Militärseelsorge sind. Und trotzdem wissen wir manchmal, dass diesem Ideal, überall Frieden zu haben, nicht immer nachgekommen wird. Und dass manchmal Frieden auch wiederhergestellt werden muss und dass dem Gebot, du sollst nicht töten, natürlich auch inhärent ist, dass man nicht töten lassen soll. Das heißt, man muss sehr genau abwägen, an welcher Stelle man interveniert, um Schlimmeres zu verhindern, um letztlich eine Friedensordnung herzustellen, die international dann wieder anerkannt ist.
Das sagt der evangelische Militärbischof Bernhard Fellenberg. Neben rund 100 evangelischen Militärgeistlichen gibt es gut 70 katholische Militärpfarrer für den Einsatz in der Bundeswehr und noch einmal so viele Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer. Für andere Religionen gibt es bislang keine spezifische Militärseelsorge, doch das wird sich bald ändern. Im Dezember 2019 unterzeichnete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden Josef Schuster einen Staatsvertrag über die Einführung der jüdischen Militärseelsorge. Im Juni nun wird der Militärbundesrabbiner seinen Dienst für die jüdischen Soldatinnen und Soldaten aufnehmen. Thomas Klatt hat Reaktionen eingeholt.
Ich glaube, man wird die Berufswahl, ich möchte Soldat oder Soldatin werden, in den seltensten Fällen davon abhängig machen, ob man einen Seelsorger vorfindet in den Streitkräften, der den eigenen Glauben teilt.
Sagt Oberst Sven Lange, Referatsleiter für die Militärseelsorge im Bundesverteidigungsministerium. Zudem, was die Anzahl der Juden und Jüdinnen bei der Bundeswehr angeht, gibt es nur Schätzungen. Von mittleren zweistelligen Zahlen bis höchstens 300. Wenig Seelsorgebedarf also, könnte man meinen. Das Militärrabbinat soll am Ende aber bis zu 48 Dienst- und Verwaltungsposten umfassen, mit Kosten von fast 5 Millionen Euro im Jahr. Denn außerdem Militärbundesrabbiner sollen noch 10 weitere Militärrabbiner eingestellt werden. Ist das aber nicht völlig überzogen?
Die Zahl 10 ist jetzt die maximale Zahl und ist einfach einer relativ einfachen Arithmetik geschuldet. Man hat sich gesagt, na gut, wie viel Seelsorger benötige ich, damit ich das Bundesgebiet einigermaßen abdecken kann? Insbesondere, wenn wir auch den ein oder anderen Seelsorger dann auch in Auslandseinsätze mitnehmen wollen.
Es gibt allerdings einen Bund jüdischer Soldaten. Deren Ehrenvorsitzender ist Michael Fürst. Zu der Diskussion über die jüdische Militärseelsorge äußerte er sich folgendermaßen in der Taz, Zitat, die jüdischen Soldaten, die wir kennen, brauchen keine Rabbiner. Die wollen bessere Ausrüstung, gute Arbeitsbedingungen, so wie alle anderen auch. Zitat Ende. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sieht das anders.
Es geht auch viel weniger in meinen Augen um die seelsorgerische Betreuung jüdischer Soldaten, die natürlich erfolgen soll, aber die für mich nicht den Schwerpunkt der Arbeit darstellt. Es geht mir vielmehr darum, im sogenannten lebenskundlichen Unterricht, der ja für alle Soldaten Pflicht ist, hier das Thema Judentum und jüdisches Leben authentisch darstellen zu können. Ich halte es für ganz wichtig, junge Soldaten auch einmal tatsächlich mit einem jüdischen Menschen zu konfrontieren, um auch hier Vorurteile abzubauen.
Laut militärischem Abschirmdienst gibt es derzeit mehr als 600 rechtsextreme Verdachtsfälle in der Truppe. Dagegen sollen nun ausgerechnet Rabbiner ankämpfen? Ja und nein, sagt Josef Schuster.
Einen Rechtsradikalen, der bei der Bundeswehr ist, wird ein Rabbiner nicht überzeugen können. Aber es sind ja auch in der Bevölkerung nicht nur Rechtsradikale, die antijüdische Vorurteile, antijüdische Ressentiments haben. Und genau hierum geht es, die erst gar nicht in diese Richtung weiter abdriften zu lassen.
Ab Juni gibt es ein Militärrabbinat bei der Bundeswehr, berichtete Thomas Klatt. Für die etwa 3000 Musliminnen und Muslime der Bundeswehr gibt es dagegen bislang keinen einzigen Militärimam. Batuhan Temis ist muslimischer Soldat und seit 5 Jahren bei der Bundeswehr. Ich habe ihn gefragt, ob er sich über die Einrichtung des neuen Militärrabbinats freut oder ob er das als Ungerechtigkeit empfindet.
Ich finde das auf jeden Fall gut. Ich denke, mit der Einstellung von den 10 Militärrabbinern wird hier auch ein deutliches Signal in Richtung Vielfalt in der Truppe gesendet. Und ich denke auch, dass das auch für die jüdischen Kameradinnen und Kameraden eine positive Bereicherung darstellen wird im Sinne von der religiösen Betreuung dieser Kameraden.
Es gibt etwa 3000 muslimische Bundeswehrangehörige und keine Militärseelsorge für muslimische Soldatinnen und Soldaten. Ist nur ein bisschen ungerecht, oder?
Ich denke, das ist ein vitaler Prozess, der sich in der nächsten Zeit auch noch entwickeln wird. Ich denke, wenn Militärimame dann auch eingestellt werden in der Bundeswehr, das ist dann auch dementsprechend eine äquivalent gute Versorgung der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet wird.
Fühlen Sie sich denn insgesamt als muslimischer Soldat den anderen gleich behandelt, gleichberechtigt?
Zu 100%. Also für mich gibt es da keinen Unterschied von Seiten des Arbeitgebers oder von den Kameradinnen und Kameraden. Da gibt es ein enormes Entgegenkommen, was ich an der Stelle auch nochmal betonen möchte.
Herr Temis, Sie selbst sind Sanitätsoffizier, angehender Arzt, gerade freigestellt für Ihr Medizinstudium und gebürtiger Berliner. Wie und wann sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, zur Bundeswehr zu gehen? Das ist ja jetzt nicht so ein üblicher Berufswunsch.
Also als ich noch in der Schule war, hat sich für mich relativ früh herauskristallisiert, dass ich gerne Arzt werden möchte. Als ich dann die verschiedenen Möglichkeiten gesehen habe, bin ich auch auf die Bundeswehr gestoßen. Das Besondere an der Tätigkeit des Sanitätsoffiziers ist ja im Prinzip die Doppelrolle, die man einnimmt. Also zum einen ist man Soldat und zum anderen ist man Arzt. Das wollte ich wahrnehmen und das habe ich auch bis heute nie bereut.
Wie stellen Sie sich denn Ihre nächsten Jahre im Einsatz vor? Was werden Sie für Aufgaben übernehmen?
Nach dem Studium werde ich an eines der Bundeswehrkrankenhäuser eingesetzt werden für eine gewisse Zeit und anschließend darauf wird man als sogenannter Truppenarzt an den jeweiligen Kasernen eingesetzt. In dieser Zeit kann es auch sein, dass man an Auslandseinsätzen teilnimmt. Das heißt, man muss sich vorher im Klaren sein, dass man viel umziehen wird und dass Auslandseinsätze definitiv auch ein Teil dieses Berufes sein werden. Und das ist auch das, warum ich denke, warum die Militärseelsorge so wichtig ist. Es ist verbunden mit dem großen Risiko, das eigene Leben verlieren zu können, auch in Auslandseinsätzen. Und das bedeutet enorm Stress.
Das ist ja schon eine schwere Entscheidung. Sie haben sich jetzt für 17 Jahre verpflichtet bei der Bundeswehr. Und wenn Sie ins Ausland geschickt werden, dann müssen Sie vorher ein Testament verfasst haben, ne? Das heißt, Sie befassen sich dann jetzt mit Ihren 25 Jahren mit Fragen von Leben und Tod, da denken Gleichaltrige nicht unbedingt in ihrem Alter dran, ne?
Also wenn man bedenkt, dass ich mit 19 Jahren einen 17-Jahres-Arbeitsvertrag unterschrieben habe, dann ist das eine sehr, sehr große Entscheidung. Also ein Testament aufzusetzen, das ist etwas, was kein junger Mensch gerne machen möchte. Aber es ist nun mal die Realität, mit der man auch konfrontiert wird. Das heißt, man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen, auch mit dem Thema Tod. Aber da habe ich auch durch das Studium und auch durch meine Berufsausbildung vor dem Studium schon Bezugspunkte gehabt im Umgang mit Patientinnen und Patienten im hohen Lebensalter. Für mich persönlich spielt die religiöse Zugehörigkeit anderer Kameraden keine Rolle. Meine Religion ist mir jedoch wichtig, weil ich damit auch besser damit umgehen kann, was da auf mich zukommt in naher Zukunft.
Haben Sie denn schon mal Konflikte selber erlebt oder davon gehört mit rechten oder rechtsextremen Soldaten in der Truppe?
Mehr als das, was ich in den Nachrichten gehört habe, habe ich auch nicht mit erfahren. Es ist aber so, dass es natürlich auch in der Bundeswehr selber, also das ist ja unbestritten, das ist ja auch gesellschaftlich so, Elemente gibt, die rechter Gesinnung angehören. Das hat aber überhaupt nichts mit der Truppe als solche zu tun. Also meiner Meinung nach ist es wirklich so, dass die Truppe kein Haltungsproblem hat als solche. Aber ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, den man da betrachten muss. Und wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Wir sind nicht so homogen, wie es manch einer gerne hätte. Und da müssen wir gesamtgesellschaftlich nur diesen Weg finden, wie es für alle am besten ist, zusammenzuleben.
Das sagt Batuhan Temiz, Sanitätsoffizier und muslimischer Soldat bei der Bundeswehr. Religion und Militär, Pazifismus und Militärseelsorge, das waren unsere Themen heute in Religion und Gesellschaft. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten. Ich wünsche einen sonnigen Sonntag. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.